Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder einschalten. Danke auch an Alcon fürs Sponsern dieses Themenmonats, den ich gemeinsam mit Herrn Professor Auffahrt bestreiten darf. Es geht auch in dieser Woche noch ein letztes Mal um Intraokularlinsen und die Vorderabschnittschirurgie. Wir hatten uns in den letzten Folgen mit den Intraokularlinsen und der Operation beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem nach der Operation. Es geht um Dysphotopsien. Hallo, Herr Professor Auffahrt.
Guten Tag.
Genau, vielleicht mögen Sie am Anfang erstmal erläutern. Ich meine, wir haben da im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber was genau sind Dysphotopsien und wodurch machen die sich bemerkbar?
Ja, das ist ein immerwährendes Thema, auch auf den Kongressen, die Dysphotopsien, die ja mehr oder weniger ein relativ allgemein Begriff sind. Eigentlich bezeichnet man jede Form von, ich sag mal, ungewünschten Licht. Erscheinungen nach einer grauen Stabrennung als Dysphotopsie oder photische Phänomene oder wie auch immer. Der Begriff kam eigentlich eher auf mit den ersten Multifokallinsen, wo die Patienten dann ja so Ringe um Lichtquellen sahen, also Halos und Probleme mit dem Kontrast sehen und Blendung und so weiter hatten. Und wir unterscheiden aber, wenn wir jetzt da ins Detail gehen, von sogenannten positiven und negativen Dysphotopsien. Das sind schon Begriffe, die eine gewisse Definition haben. Also positive Dysphotopsien sind, wenn der Patient angibt, dass er was Spezielles sieht. Und zwar in der Regel helle Lichterscheinungen, die können in Form von Kreisen oder von Bögen in der Peripherie, im Gesichtsfeld zu sehen sein. Und negative wäre, wenn er da nichts sieht, beziehungsweise einen Schatten hat. Ja, okay. Also was fehlt, in Anführungszeichen, auch meistens.
Also hell versus dunkel
quasi. Hell versus dunkel, ne? Also da sieht man was und da hat man so einen Schatten irgendwie. Und das ist eine Sache, die, ja, sag ich mal, mehr oder weniger häufig vorkommt. Ich würde eher subjektiv sagen, weniger häufig. In den USA sind die Leute teilweise richtig obsessiv damit und meinen, das wäre das größte Problem. Ich sehe das nicht ganz so persönlich, wenn ich ehrlich bin. Weil zum einen das so ist, dass fast 90% dieser Geschichten nach einer Woche weg sind. Ja, das heißt, am Anfang können die Patienten sowas haben. Es ist ja auch eine gigantische Umstellung. Sie haben ein normales Auge mit einer normalen Linse. Dann wird das operiert und dann haben sie plötzlich statt einer dicken Linse, die 5 mm dick und 9 mm breit ist, ein hauchdünnes Implantat, was noch nicht mal einen Millimeter dick ist. Und je nach Form, wir haben ja schon in anderen Folgen über Plattenhaptiken oder C-Schlaufen, eine ganz andere Form hat. Und da haben wir auch ganz andere Grenzflächen. Ja, eine normale Linse hat ja eine Optik, die vielleicht 6 mm groß ist. Je nachdem, wie die Pupille ist, kann da durchaus an den Rändern quasi der Linse, wenn von der Seite Licht kommt, dann auch irgendwelche Lichterscheinungen auftreten. Also Randphänomene, wo tatsächlich sie dann in der Peripherie der Netzhaut irgendwelche Sachen sehen. Ja, oder die verschattet haben. Ja. Und gerade in den ersten Tagen nach der Operation, wo das ganze System sich ja noch nicht gesettelt hat, die Linse noch nicht in der effektiven Linsenposition ist, von mir aus noch die Pupille leicht erweitert ist von den Tropfen von der OP und so weiter und dann noch das Auge trocken ist oder mit irgendeiner Salbe abends noch behandelt wird. Da kommen viele Patienten und sagen, dass sie irgendwelche komischen Sachen sehen. Wenn sie dann ganz konkret nachfragen und denen Beispiele zeigen, dann können sie tatsächlich, das haben die hier in dieser Studie sehr sorgfältig gemacht, relativ hohe Wahrscheinlichkeit mit relativ hohen Prozentzahlen auch diese Dysphotopsien darstellen. Wenn sie im Alltag ihre Patienten fragen, insbesondere Kataraktpatienten, die vorher allein durch die Katarakt schon viel mehr Probleme hatten, das kann durchaus sein, dass die sagen, nö, ich sehe gut, ich habe kein Problem. Ja. Okay. Und wenn sie dann hingehen und sagen, ja, aber sehen Sie nicht da in der Peripherie manchmal so einen kleinen weißen Bogen oder so, je nachdem, wie das Licht reinkommt, dann sagen sie vielleicht, ja, kann sein, ja, doch. Ja, aber es ist sehr selten, dass Patienten auf einen zukommen und sofort sagen, ich habe hier ein Problem. Ja. Aber das hängt auch ein bisschen von dem Patienten ab. Ne? Also wenn Sie vor der OP nur 0,1 gesehen haben und danach 1,0, dann fragen Sie nicht nach diesen Erscheinungen. Ne? Wenn Sie nach der OP noch nicht so gut sehen, dann zählen Sie Ihnen häufig alle möglichen Erscheinungen auf. So ein bisschen typusbedingt. Ja, das gibt so den Ingenieur, der mit irgendwelchen Zeichnungen direkt am ersten Tag kommt, was er jetzt alles sieht. Und dann den mehr relaxten Typ, der erstmal abwartet, was passiert. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und was die Jungs.
Und so einen Tag nach der OP, kann das dann nicht auch noch ganz viel mit der Trockenheit des Auges zu tun haben?
Das ist so multifaktoriell, dass das wirklich schwierig ist, diese Sachen da zu differenzieren. Da muss man schon, und das haben wir in der Studie doch anständig gemacht, sehr sorgfältig mit einem Fragebogen und mit einem entsprechenden Interview mit dem Patienten reden. Na, so in der Praxis, wenn da einer kommt und zwischendurch so irgendwie mal gefragt wird, da kriegen sie das nicht raus. Ja. Und und das Thema ist für die insbesondere in den USA immer wieder ein hohes, also ein wichtiges Thema. Ist ganz interessant. Ist extrem schwierig, da gute Studien zu machen, weil die Inzidenz so gering ist. Ja. Ich bin also erstaunt gewesen, als ich das Paper gelesen habe, wie hoch die Inzidenz bei denen war.
Ich wollte gerade sagen, ist ja wahrscheinlich auch schwierig, wenn manche sagen und andere gar nicht, dann überhaupt sowas wie eine Inzidenz zu ermitteln und abzuschätzen. Vielleicht können Sie uns ja aber mal so eine grobe Prozentzahl nennen oder so eine Abschätzung nennen, wie hoch das, wie oft sowas vorkommt, so negative oder auch positive, was ist häufiger?
Die positiven sind häufiger, können auch unterschiedliche Gründe haben. Die negativen sind etwas seltener, aber meistens von den Patienten unangenehmer angesehen. Ja, das kann man schon sagen. Aber das war da, also Häufigkeiten von 20% oder was auftreten in der ersten Woche, finde ich extrem hoch.
Ja, wow, ja, 20%, ja, das ist ja wirklich sehr, sehr viel.
Das finde ich schon hoch. Da weiß ich halt auch nicht, inwiefern die Leute da quasi hineingeredet wurde, also quasi nach dem Motto, haben Sie das nicht, überlegen Sie mal und so. Das kann ich jetzt schlecht sagen, aber so um die 20 ist schon nicht wenig. Ja, also
aber Unterschied auch so ein bisschen
zwischen,
was damit zu tun.
Zwischen 13 und 25%, also wie gesagt, so in der Größenordnung. Es geht aber relativ schnell, dass das weniger wird. Ne?
Ich habe mir gedacht, es könnte auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun haben, dass die vieles zusammengefasst haben. Also die haben ja sehr zusammen, die haben den Fragebogen ja auch angehängt in der Studie, was ja ganz schön ist. Dann weiß man mal, wie genau es gemacht wurde. Und die haben eigentlich im Großen und Ganzen vier Fragen gestellt. Nämlich haben die positiven Fotopsien zusammengefasst und haben gesagt, haben sie irgendwie Lichtblitze, Lichtschein, haarlos, also diese Ringe oder partielle Ringe gesehen.
Ja.
Und das ist eine Frage. Und dann kann das natürlich auch mit Trockenheit zusammenhängen. Also
mit verschiedenen Sachen, ja. Wenn Sie
mit verschiedenen Sachen.
Wenn Sie Lichtblitze sehen, die alle, ja. Dadurch, dass wir bei der Farco doch relativ viel im Auge passiert, haben viele Patienten auch ein bisschen den Glaskörper aufgeschwemmt und dann können die auch mal ein paar Blitze sehen. Das ist vollkommen normal. Ja, dann kann tatsächlich durchs trockene Auge oder durchs feuchte oder verschmierte Auge, sag ich mal, was sein. Mhm. Dann kann auch durch die vielleicht noch nicht ganz so reagible Pupille was sein. Mhm. Das finde ich auch, ist eine große Schwäche in dem Paper. Ja, und das macht wahrscheinlich, wenn sie es runterrechnen, haben die wahrscheinlich nur 1-2% an wirklichen negativen Dysfotopsien gehabt. Und bei den positiven, bei den positiven, bei den negativen Dysfotopsien, wo sie diese Schatten und das sehen, es kann auch zum Beispiel noch ein kleiner Astigmatismus dazu führen, dass die Leute so Schatten sehen oder andere Sachen. Also da fließen auch mehrere Sachen rein. Und aber das Witzige war ja, das ging denen gar nicht mal nur darum, ob die das haben, sondern die haben dann sich noch eine trickreiche Sache ausgedacht. Die haben als quasi Nullhypothese formuliert, dass die Ausrichtung der Linse da einen Einfluss hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine C-Schlaufenlinse mit den zwei Haptiken habe, ob ich die jetzt horizontal oder vertikal oder schräg oder so schräg einsetze.
Also mit so schräg und so schräg können wir ja vielleicht mal ganz kurz sagen, sind bestimmte Gradzahlen gemeint.
Ja.
Und zwar jeweils, ob die rechts oder links so eingesetzt wurden.
Ja, inferonasal und superonasal. Ich finde da aber so schräg und so schräg finde ich da präziser und besser.
Okay.
Aber es kann sich also ja jeder vorstellen, ne?
Ja. Okay, also schräg. Schräg einfach schräg. Aber dann auch mehr oder weniger exakt schräg.
Ja, genau. Exakt schräg. Und zwar ging das da die Lokalisation der Optik-Haptik-Übergang. Ne? Mm. Und ich habe dafür eine hydrophobe Acrylatlinse, glaube ich, genommen. Ja, die Technis-Linse. Und eine Monofokallinse. Und haben das auch relativ gut hingekriegt, dass die so jeweils ein Viertel in jeder Position lag, also von 25% ja. und 22, 28, ja, so grob war das eigentlich ganz gut verteilt. Und ja, und dann kam letztendlich raus, dass tatsächlich relativ viele, fand ich, da das irgendwie bejahten. Und interessant war, dass letztendlich die mit der horizontalen Ausrichtung am wenigsten Probleme hatten. Das war ja. das, was ich daraus ja. gesehen habe. Und alle anderen, insbesondere die Schrägen, doch ein bisschen mehr Probleme hatten. Mhm. Und das war letztlich alles. Also viel mehr kam nicht raus, wenn ich das sehe.
Nee. Nö, aber das ist ja auch ganz schön viel. Also letzten Endes ist es ja, wenn wir noch mal ganz kurz zurück zum Versuchsaufbau gehen, die hatten 82 Augen fürs Vertikale, 72 fürs Horizontale und supronasal 94 und inferonasal 78. Also es ist ja jetzt, ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig? Kann man da wirklich eine Aussage treffen? Es hat ein Operateur gemacht, was ja auch eigentlich ganz gut ist, dass es immer der gleiche war und jetzt nicht noch darüber. Sie hatten es ja vorhin auch schon mal erwähnt. Sie würden eher drauf gucken, welcher Operateur welche Linse macht, als welche Linse zum Teil, ne? Je nachdem, wie die es gewohnt sind.
Ja, die Zahlen sind gar nicht so wenig. Es wird jetzt nicht unbedingt eine Rechnung dargestellt, was die Fallzahlplanung angeht. Mit diesen Inzidenzen hier von 13-25% sind sicherlich die Zahlen in Ordnung. Aber also ich finde das gigantisch hoch, diese Zahlen. Und ich glaube, dass tatsächlich, also die Einordnung in positiv und negativ finde ich gigantisch hoch.
Ach so, ja.
Weil, wie gesagt, in jedem dieser beiden Gruppen eine Vielzahl von Mischbildern, von anderen Sachen sind. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie, wie gesagt, den Trend, dass es horizontal ausgerichtet am wenigsten ist. Und ich fand, was ich ganz witzig fand, ist, wir haben auch selber so eine Studie gemacht, wo wir nach diesen Dysphotopsien geguckt haben. Und witzigerweise mache ich immer meine Linse horizontal.
Ah,
also,
okay.
Und wir haben fast nie jemanden gefunden, der Dysphotopsien hatte. Also negative Dysphotopsien, die haben wir gesucht. Jetzt kann das sein, dass ich aus Versehens die alle in die beste Position getan habe. Und deswegen wir so ganz gering, also wir haben mit Ach und Krach da 30 Patienten zusammengekriegt.
Ach, krass.
Und das war dann also frustran irgendwann.
Vielleicht müssen Sie die Studie auch in Amerika wiederholen. Vielleicht sind es dann plötzlich sehr viel mehr.
Ja, oder man kann mal diesen Bogen übernehmen. Na, wenn man diesen Bogen
ja, so das wäre eigentlich ganz
interessant. Dann kann man mal schauen, ob man ich sag mal, bei deutschen Patienten ähnliche Ergebnisse hat.
Wobei das ja eher eine Prüfung der Studie wäre und nicht eine Prüfung der Fotopsien allgemein, weil ich finde den Bogen jetzt, hatte ich ja schon erwähnt, ich finde den ehrlich gesagt nicht so gut.
Nein, nein, das ist dafür, das ist im American Journal.
Wenn ich mal so ehrlich sein darf.
Ja, wir dürfen ja auch so ein bisschen Schelte machen hier, was die peer-reviewte Arbeit angeht.
Und da, Schelte.
Ja, kann man doch machen, weil man muss sagen, natürlich. Es gibt auch Studien, die sind nicht so wirklich gut oder haben einen gewissen Bias. Was man hier ganz klar sieht, ist, dass das ein Thema ist, was die Amerikaner lieben. Deswegen sind die da auch etwas relaxter, was den Studienaufbau angeht und fanden das gut genug, im American Journal zu publizieren. Ja? Wobei man natürlich nicht weiß, wie kritisch das reviewed wurde und was da noch reinkam. Aber also da gibt es sicherlich Gutachter, die finden das total toll und winken das so durch. Ich würde da mehr Fragen stellen und auch viele Sachen eher etwas bezweifeln. Aber
ja, vielleicht ist eine ganz wichtige Aussage der Studie ja auch eben diese hohe Inzidenz, die gemessen haben. Und dass das irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregen sollte und sagen sollte, oh, schaut mal Leute, wie häufig das eigentlich ist. Messt ihr das eigentlich wirklich? Und dreht ihr die wirklich auch alle horizontal, um das Jahr zu vermeiden?
Ja, ja. Gut, da stellt sich natürlich noch die Frage, wieso bleibt denn die Linse horizontal? Ja,
stimmt.
Man muss schon sagen, dass die Linsen sich schon drehen. Wobei jetzt die spezielle Linse benutzt, die Technis-Linse, die wird ja auch in der gleichen Form als torische Linse benutzt. Und da ist er auch relativ rotationsneutral.
Wir hatten es ja vorhin schon, die Technis-Linse ist eine 4...
ist eine 2 Punkt, also ist eine C-Schlaufenlinse.
Platten.
Nee, ist nicht...
Ah, das ist eine C-Schlaufenlinse.
Ist eine C-Schlaufenlinse, ist hydrophobes Acrylat. Gibt es in verschiedenen Versionen. Die torische Linse hat auch noch spezielle Haptiken, die ein bisschen aufgeraut sind und noch weniger sich drehen. Ich denke mal, dass die ältere Version hatten, die vielleicht noch ein bisschen sich dreht. Aber das ist, scheint auch nicht das Problem zu sein, weil offensichtlich, sie haben das ja sich angeguckt. Also wahrscheinlich ist es randomisiert worden, dass wirklich immer ein Viertel, also 25% in der und der und der Richtung. Und die schwanken hier von 22 bis 28,8%. Also ein paar haben sich dann gedreht. Ja.
Die sind randomisiert worden, ja. Aber die Operateure und Researcher hatten da natürlich keine Randomisierung mehr drin. Wäre auch schlecht beim Operieren gewesen.
Ja, genau. gut, der Untersucher sollte randomisiert sein. Sollte verblendet sein.
Ah ja, okay.
Ja.
Mhm. Das haben die, glaube ich, nicht gemacht. Nee. Also die haben gesagt, die Researcher waren nicht verblendet.
Ja. Ja.
Aber, noch mehr Schelte für die Studie,
ja,
die arme
die machen
Studie.
Wir fertig. Die machen wir fertig. Aber kann man ja machen. Nee, also grundsätzlich diese ganze Mühe, die sie sich gemacht haben, also ich hätte es wahrscheinlich auch durchgewunken, allein aufgrund der Mühe und auch aufgrund der das doch nicht dummen Studiendesigns, ne? Dass man das mal ausprobiert, welcher Einfluss die Position hat. Und aber ich hätte deutlich mehr Kritik da wahrscheinlich mit reingepackt beim Review.
Zum Glück waren Sie nicht der Reviewer.
Ja, kann ich froh sein, ja.
Aber für uns war es ja eine super Studie, weil wir haben da jetzt sehr lebendig drüber diskutiert. Und ich finde es auch tatsächlich sehr spannend, allein schon, also mir war gar nicht so richtig klar. Ich kenne ja nur die OP-Videos und vom Zugucken mal. Und ich habe gedacht, man freut sich einfach grundsätzlich, wenn man so gedreht hat, dass die zweite Haptik drin landet. Und dann ist man so, ach ja, die Linse ist drin. Und ich wusste gar nicht, dass man dann noch so speziell drehen muss, dass es auf eine spezielle Position landet. Ja, ist gut, sowas zu wissen.
Genau, ja. Nee, insgesamt interessantes Thema, ja.
Ja, also, und wir haben jetzt auch schon Ideen, wie man da die Forschung weiter betreiben könnte. Das freut mich, weil vielleicht unterhalten wir uns dann auch nochmal miteinander, Herr Professor Aufert.
Genau.
Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn wir sind damit jetzt ja schon am Ende der letzten Folge des Themenmonats angelangt. Ich fand es super spannend, ich habe ganz viel gelernt. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal dabei sind.
Sehr gerne, vielen Dank.
Schön. Dann danke ich auch an dieser Stelle nochmal Alcon fürs Sponsoren. Und ich danke natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie dabei waren und dass Sie uns so fleißig hören. Sie dürfen uns natürlich auch ganz fleißig Feedback schicken über unsere Homepage untervieraugen.org. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann geht es hier um Tränenwege mit Professor Heindl. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.